Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Es ist selten, wirklich selten ein rein technisches Problem, was auftritt, was zu einer Cyberattacke führen kann, was zu einem Angriff führen kann und auch eben weitergehende Folgen haben kann. Es sind fast immer, ich würde sagen, wirklich in 95-99% der Fälle sind es organisatorische Faktoren, die dazu einen großen Beitrag geleistet haben.
Sagt Angelika Steinacker, die Chefsicherheitstechnikerin bei der IBM Deutschland und seit mehr als 30 Jahren im Security-Bereich unterwegs. Sie hat sich auf der IT-Sicherheitsmesse ITSA geäußert, die in dieser Woche in Nürnberg stattfand. Und mein Kollege Peter Welchering war auch auf der ITSA. Peter, hat sich denn die Messe von den rein technischen Sicherheitslösungen ja ein Stück weit abgewandt?
Nein, das kann man nicht sagen, denn IT-Sicherheitstechnik steht nach wie vor und weiterhin im Mittelpunkt, aber die schönste Sicherheitsroutine, sogar die schönste Sicherheitsroutine mit einem Algorithmus etwa für maschinellem Lernen, die nutzt natürlich gar nichts, wenn die organisatorischen Voraussetzungen nicht stimmen. Und diese organisatorischen Voraussetzungen, die stimmen immer öfter nicht in vielen Unternehmen. Das haben die Sicherheitsexperten erkannt und das war eben auch eines der ganz wichtigen Themen auf der ITSA. Das fängt damit an, dass Sicherheitsüberlegungen bei einem Softwareprojekt häufig erst am Ende sozusagen dem Projekt übergestülpt werden, statt von vornherein die Sicherheitserwägungen mit einzubeziehen und in Programmcode gleich mit umzusetzen. Das geht dann weiter über das wilde Zusammenbauen von Anwendungen aus Softwaremodulen, ohne die Wechselwirkungen mit ihren massiven Sicherheitskonsequenzen zu bedenken. Ja, und ein Entwickler hat das in seinem Vortrag auf der ITSA-Konferenzmesse dann so zusammengefasst. Er meinte, die Sorglosigkeit der Anwender in Sicherheitsfragen, die übertrage sich allmählich auf die Entwickler und das würde fatal.
Ja, diese Sicherheitsdiskussion mit ihren Weiterungen, die ist auf der ITSA sehr intensiv geführt worden und wir haben mal versucht, diese ausführliche Diskussion in etwas mehr als 3 Minuten für Sie zusammenzufassen.
IT-Sicherheitsexperten warnen schon seit einiger Zeit. Die Zahl der Sicherheitslücken wächst dramatisch. Dass die Zahl der Programmierfehler und Schlupflöcher zunimmt, liegt auch an einer neuen Methode, Anwendungssoftware oder Apps sehr schnell zu coden, statt sie von Grund auf zu programmieren. Richard Werner vom Sicherheitsunternehmen Trend Micro beschreibt das so.
Der Prozess des Codens bezeichnet eigentlich nur die Entwicklung von Software. Das heißt, heute wird nicht mehr Software monolithisch von einem Hersteller oder von einem, der Software betreibt, entwickelt, sondern man sucht sich Code aus verschiedenen Bereichen zusammen und baut die sozusagen zusammen.
Dieses schnelle Zusammenbauen von Anwendungssoftware aus vorhandenen Bestandteilen macht die Apps preiswert. Aber das stumpfe Zusammenbauen kann auch ausgesprochen gefährlich sein. Richard Werner?
Allerdings ist es tatsächlich heute auch sehr oft so, dass man zwar Software schon industriell produziert, aber Security nach wie vor monolithisch erst am Schluss oder irgendwann mal zwischendrin betreibt und sich dann die Ergebnisse, entweder Zwischen- oder Endergebnisse anschaut. Und dann stellt man fest, naja, es gibt Probleme und dann ist halt die Frage groß, was mache ich mit den Problemen? Ne? Betrachte ich sie im Risikomanagement oder ignoriere ich sie mal lieber und hoffe, dass nichts passiert?
Doch leider passiert zu viel und da stürzen dann Computersysteme eben ab. Und das sorgt für teilweise erhebliche Schäden. Deshalb haben Forscher am Fraunhofer-Institut für sichere Informationstechnologie in Darmstadt eine Software entwickelt, die solche fix zusammengebauten Apps systematisch auf Programmierfehler und Sicherheitslücken abscannt. Dr. Steven Arzt vom Fraunhofer-Institut für sichere Informationstechnologie erläutert das so.
Es handelt sich hierbei um einen statischen Schwachstellenscanner, der den Binärcode der Anwendung gewissermaßen zerlegt und anhand der Codemuster, die darin enthalten sind, nach typischen Programmierfehlern sucht, die Entwickler in Anwendungen vornehmen können und die dann zu entsprechenden Sicherheitslücken führen.
Mustererkennung spielt nicht nur beim Sicherheitslückenscanner eine Rolle, sondern auch beim Schutz für die Cloud. Marc Wilczek vom Cloud-Experten Link11 aus Frankfurt beschreibt das so.
Ein Kunde von uns hat typischerweise 95% des Datenverkehrs aus Deutschland, 5% aus anderen Ländern. Wenn wir jetzt plötzlich feststellen, dass signifikant Datenverkehr sich ändert, weil plötzlich 30% des Datenverkehrs plötzlich aus Fernost irgendwo herkommt, dann wäre das eine Auffälligkeit. Eine weitere Auffälligkeit kann auch darin bestehen, dass sich der Inhalt der Pakete ändert. Und je auffälliger das ist, in Verbindung auch mit Latenzmessungen, die wir im Hintergrund vornehmen, dann wird über unsere Algorithmen vollständig automatisiert dagegen gearbeitet, um Schaden abzuwenden.
Und immer mehr Anwender vertrauen darauf, dass ihre Daten in der Cloud dann schon geschützt sind und kümmern sich nicht mehr ausreichend um eine entsprechende Absicherung der Endgeräte. Sicherheitsexperte Florian Goldenstein von Konica Minolta kann da nur warnen.
Viele geben jetzt das Thema ab in die Cloud und denken, sie sind damit geschützt. Deshalb machen wir in unseren Beratungsansätzen natürlich immer einen kompletten Analysebereich, wo wir wirklich schauen, wo liegen die Daten, welchen Schutzbedarf haben überhaupt die Informationen, die von dem Unternehmen heraus irgendwo gespeichert werden, und gehen dann eben her und bauen ein entsprechendes Sicherheitskonzept drumherum. Und da ist der Endpoint definitiv ein Bestandteil daraus, wo wir sagen, der ist nicht zu vernachlässigen und sollte auf gar keinen Fall außer Betracht gelassen werden.
Ja, vor allem im Internet der Dinge und den daraus erwachsenden neuen Produktionsumgebungen spielt natürlich die Sicherheit der Endgeräte eine besonders große Rolle. Wer ist denn in den Betrieben dafür nun zuständig? Die traditionelle IT, also das Team Informationstechnik, oder die sogenannte Operational Technology, OT abgekürzt, Peter?
Ja, da gab es tatsächlich in einigen Wirtschaftsbereichen ein organisatorisches Problem. Denn für die Produktionsumgebung wurde dann dort die OT zuständig, eben diese Operational Technology. Und die verstanden sich dann aber als Spezialisten für eingebettete Systeme, die eben keine Daten generieren, die für die Unternehmensplanung relevant sind. Und entsprechend wurde die Endgerätesicherheit dann auch mit einer geringeren Priorität versehen. Denn erstens ging es ja um eingebettete Systeme, auf die lohnt so ein Angriff nicht so richtig, wenn man mal die reine Industriespionage als Motiv unterstellt. Und zweitens waren die für das Unternehmen relevanten und eben teilweise überlebenswichtigen Daten ja allesamt eh schon in der Cloud, und die galt als sicher. Und dieses Weltbild, das ist nun ins Wanken gekommen.
Welche Folgerungen haben die Sicherheitsexperten aus diesem wankenden Weltbild gezogen?
Also eine Folgerung ist gewiss, dass mit der Cloud weder die Sicherheitsprobleme noch die Probleme der Unternehmensplanung gelöst sind. Und das war für viele schon ziemlich ernüchternd. Und eine weitere Folgerung, die besteht darin, dass auch Betriebe, die nicht zur sogenannten kritischen Infrastruktur zählen, dann eben nicht darauf vertrauen können, dass sie auf der sicheren Seite sind, wenn sie digitale Industriespionage abwehren und mehr nicht tun. Die Manipulation ihrer Endgeräte kann als Ausgangspunkt eben für weitere Attacken genutzt werden. Und das bedeutet für große Unternehmen mit vielen Zulieferern natürlich schon einen gehörigen Paradigmenwechsel. Die müssen nämlich das, was sie an bisheriger Separierung ihrer Netzwerke im eigenen Unternehmen betrieben haben, eben auch mit ihren Zulieferern machen.
Man kann ja seit einiger Zeit schon den Eindruck haben, als sei maschinelles Lernen ja auch der neue Hypebegriff der IT-Sicherheitsbranche. Konnten Sie das, Peter, auf der IZA auch merken?
Oh ja, ganz deutlich, denn die Marketeers, die hatten überall KI draufgeschrieben. Also Wahrscheinlichkeitsrechnungen, die etwas über das Verhalten der einzelnen Module in einem Netzwerk aussagen und dann Alarm schlagen, wenn es etwa Abweichungen vom Normverhalten gibt, auf denen stand dann natürlich KI-basiert, in großen, roten, fetten Buchstaben. Oder eine Datenbankanwendung, in der Endgeräte dann mit ihren Profilen gespeichert sind und die dafür genutzt wird, die Endgeräte in einem Unternehmen zu überwachen, die ist dann natürlich auch KI-basiert, stand da eben auch ganz gut drauf. Aber das war in den Messehallen. Auf dem begleitenden Kongress war genauso gut eine leichte Gegenbewegung zu beobachten. Und da wurde argumentiert, dass die digitale Infrastruktur zunehmend komplexer wird und dass die Komplexität zwei Folgerungen nahelegt. Zum einen, dass Überwachungssysteme diese Komplexität monitoren, weil der Mensch das eben nicht mehr kann. Und dass zweitens lernende Systeme ständig prüfen, ob das, was mit der digitalen Infrastruktur gemacht wird, eigentlich noch den vorgegebenen Zielen entspricht. Also mit den Unternehmenszielen, mit den wirtschaftlichen Zielen, den gesellschaftlichen Zielen übereinstimmt. Und da war dann wiederum sehr klar zu hören, dieses lernende System kann nur der Mensch sein. Der Mensch braucht Werkzeuge, um mit der entsprechenden zunehmenden Komplexität umgehen zu können, aber die Ziele muss er vorgeben. Und er muss entscheiden, ob wir mit unserer komplexen digitalen Infrastruktur noch auf diese Ziele hin unterwegs sind.
Von der IT-Sicherheitsmesse IZA diese Woche in Nürnberg berichtete Peter Welchering. Danke.